Obwohl heute Pfingstsonntag ist, wollen wir im Buch Daniel weitermachen. Ihr werdet merken, es hat trotzdem was mit dem Beistand zu tun, was uns heute gehen soll. Das passt thematisch sogar trotzdem relativ gut. Zum fünften Mal heute Buch Daniel. Ich möchte wieder wie üblich ganz kurz nochmal zum letzten Mal was sagen. Wir hatten das letzte Mal im Buch Daniel das Standbild dran, das große Standbild, was der Nebukadnezar im Traum gesehen hat, mit den verschiedenen Materialien und wo er seine Weisen, seine Ratgeber alle befragt hat, sie sollten ihm diesen Traum sagen, aber das Schwierige dabei war, er hat ihnen den Traum nicht verraten und sie sollten auch den Traum selbst sehen oder ihm erst einmal sagen. Er wollte alle seine Ratgeber umbringen, der Nebukadnezar war ein sehr jähzorniger, aufbrausender Mann, das sehen wir an mehreren Stellen. Und auch Daniel und seine Gefährten, die ja nach Babylon verschleppt worden waren aus Juda, die sollten mitsterben. Und die hatten sich dann eine Bedenkzeit erbeten, haben intensiv gebetet und dann hat Daniel tatsächlich diesen Traum gezeigt bekommen, konnte ihn dem Nebukadnezar mitteilen, inklusive seiner Deutung. Und ich will nochmal lesen, was Daniel zum Nebukadnezar gesagt hat, als die Deutung, es kam raus, dass der Nebukadnezar der goldene Kopf dieses Standbildes war in Daniel 2. Und in Daniel 2, Vers 37 sagt Daniel eben, du, o König, bist ein König der Könige, dem der Gott des Himmels das Königtum, die Macht, die Stärke und die Ehre gegeben hat. Und überall, wo Menschenkinder wohnen, Tiere des Feldes und Vögel des Himmels, hat er sie in deine Hand gegeben und dich zum Herrscher über sie gemacht. Du bist das Haupt aus Gold. König Nebukadnezar hat also gesagt bekommen, wer er ist in Gottes Augen, wie er dasteht. Und bis dahin, denke ich, hat ihm das auch ganz gut gefallen. Daniel hat ihm aber auch gesagt, dass sein Reich aufhören wird, dass es von einem anderen Reich abgelöst werden wird. Und als Nebukadnezar dann das gehört hatte, als er tatsächlich erlebt hat, wie jemand ihm einen Traum gesagt hat und auch noch die Deutung davon, da kriegt der König Nebukadnezar so ein Stück weit Gotteserkenntnis. Ich möchte es vorlesen nochmal in Vers 46, da sagt er, da fiel der König Nebukadnezar auf sein Angesicht und verneigte sich tief vor Daniel und befahl, ihm Speisopfer und Räucherwerk darzubringen. Der König ergriff dann das Wort und sprach zu Daniel, wahrhaftig, euer Gott ist der Gott der Götter und der Herr der Könige und ein Offenbarer der Geheimnisse, dass du dieses Geheimnis offenbaren konntest. Darauf machte der König den Daniel groß und gab ihm sehr viele Geschenke und setzte ihn zum Herrscher über die ganze Provinz Babel und zum Oberhaupt über alle Weisen von Babel. Daniel aber erbat sich vom König, dass er Schadrach, Meschach und Abednego über die Verwaltung der Provinz Babel einsetzte. Daniel aber blieb am Hof des Königs. Zwei Aspekte, die mir nochmal wichtig sind. Zum einen hat der König Nebukadnezar was erkannt. Er hat gemerkt, es ist der Gott der Götter, der Herr der Könige. Alles ist in seiner Hand und der kann sogar Geheimnisse offenbaren. Aber da wird schon das erste Mal deutlich, dass das ein bisschen bruchstückhaft war. Denn warum macht er das dann, dass er dem Diener dieses Gottes opfern lässt? Warum wirft er sich dann vor dem Diener dieses Gottes auf den Boden und nicht vor dem Gott selbst? Daniel und seine Gefährten bekommen also wichtige Positionen und der König hat ein Stück weit etwas von Gott erkannt. Wie wenig er aber erkannt hatte oder wie lange das angehalten hat, damit wollen wir heute im Text anfangen, denn das beginnt ja, mit etwas nicht so Positivem. Wir lesen Kapitel 3, zuerst einmal die Verse 1 bis 7. Der König Nebukadnezar ließ ein großes Standbild anfertigen, ein goldenes Standbild anfertigen, 60 Ellen hoch und 6 Ellen breit. Das stellte er in der Ebene Dura in der Provinz Babel auf. Und der König Nebukadnezar ließ die Satrapen, Vorsteher und Statthalter versammeln, die Räte, Hofschatzmeister, Richter und Gerichtsbeamten samt allen Provinzvorstehern, damit sie zur Einweihung des Bildes kämen, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte. Sobald nun die Satrapen, Vorsteher, Statthalter, Räte, Hofschatzmeister, Richter, Gerichtsbeamten samt allen Provinzvorstehern zur Einweihung des Bildes versammelt waren, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte, und vor dem Bild standen, das er aufgestellt hatte, da rief der Herold mit gewaltiger Stimme: Das lasst euch gesagt sein, ihr Völker, Stämme und Sprachen. Sobald ihr den Klang der Hörner, Flöten, Zithern, Lauten, Harfen, Sackpfeifen und aller Arten von Musik hören werdet, sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, das der König Nebukadnezar aufgestellt hat. Wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Darum fielen zur Zeit, als alle Völker den Klang der Hörner, Flöten, Zithern, Lauten, Harfen und aller Arten von Musik hörten, alle Völker, Stämme und Sprachen nieder und beteten das goldene Bild an, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte. Das ist der erste Teil von unserem Text heute. Nachdem er also gehört hat, nachdem Nebukadnezar sagt, dass es einen Gott der Götter gibt, einen Herr der Könige und einen, der Geheimnisse offenbart, ist seine nächste Idee, dass er ein großes Standbild bauen lässt. Ein goldenes Standbild. Er hat einfach viel zu wenig verstanden. Er hat vielleicht auch manches falsch verstanden, denn vorher im Bild war noch die Rede davon, dass er der Kopf aus Gold ist, aber er kommt auf die Idee, dass jetzt das ganze Standbild aus Gold sein muss. Schauen wir uns zunächst an, wie sah das aus, das Standbild. 60 Ellen hoch und 4 Ellen breit. Und 6 Ellen breit, Entschuldigung. Die Elle ist immer relativ einfach als Maß, egal wie groß jemand war. Das ist so das Maß von der Fingerspitze zum Ellenbogen, das ist eine Elle. Wenn man da ungefähr 45 cm annimmt, dann war das Standbild ungefähr 27 Meter hoch und 2,70 Meter breit. Also was sehr Schmales und Hohes. Ich glaube und denke nicht, dass das komplett aus Gold war. 27 Meter hoch und 2,70 Meter breit, das ist ziemlich viel Gold. Das hat wahrscheinlich nicht mal einer, hätte das dahin gebracht. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob es in Babylon überhaupt so viel Gold gab, dass das für das ganze Standbild gereicht hat. Es war aber, denke ich, zumindest vergoldet. Es war imposant, es hat geglänzt, es sollte auch gut wirken. Er hat also eine Ebene aufgestellt, das sollte schon zur Geltung kommen. Wir lesen auch, dass es nicht in Babylon stand. Da wäre es wahrscheinlich neben der Stadtmauer nicht genug aufgefallen. Man sollte das schon gut sehen können, von weit weg sehen können. Das sollte einfach was richtig Eindrucksvolles sein. Nachdem wir das im Kapitel vorher hatten mit dem Standbild, was wie ein Mensch aussah, denkt man im ersten Moment natürlich auch, das wird irgendwie ein Mensch gewesen sein. Ist auch grundsätzlich dasselbe Bild. Für einen Mensch sind die Proportionen etwas ungewöhnlich. Das ist eher wie eine Art Stange, wenn man das anschaut. Das wäre zumindest ein ziemlicher Spargelmensch gewesen. Da fehlt einfach ein bisschen Breite. Das Wort selbst sagt nicht unbedingt, dass es ein Mensch ist. Es gibt aber also eine Menschenform in irgendeiner Art. Es kann aber durchaus Optionen geben. Es kann zum Beispiel sein, dass ein Mensch auf einem Sockel war oder wir wissen es nicht genau. Es gibt ein paar Hinweise im Text, was das gewesen sein kann. Es ist auch letzten Endes völlig egal, was das für eine Figur war oder was das darstellen sollte. Viel wichtiger ist, was war der Zweck dieses Bildes? Und der Zweck des Bildes, der war nun mal, dass er alle versammelt hat, seine ganze Führung, seine Führungskräfte, würden wir heute sagen, dass die alle da hinkommen sollten und die sollten alle dieses Bild anbeten. Wichtig war ihm daran, dass er das Bild gemacht hat. Und wir lesen nachher im Text noch, es ging um seine Götter und um ihn. Die beiden Dinge sollten da angebetet werden in diesem Moment. Und wie das so im Text klingt, konnte sich auch überhaupt keiner darauf vorbereiten, was da kommen soll. Denn erst als die da alle versammelt waren, hat dieser Herold, der eine unglaubliche Stimme gehabt haben muss, weil Babylon eine ziemlich große Weltmacht zu der Zeit war, der hat denen dann mitgeteilt, was jetzt hier passieren soll. Also sobald die Musik losgeht, sollten sich alle niederwerfen und dieses Bild anbeten. Was war das also für eine Truppe? Was hatte der Mann wohl damit vor? Wir hatten schon mal gelesen, bei der Verschleppung dieser Juden, wie die Babylonier vorgegangen sind mit den Völkern, die sie unterworfen haben. Die Babylonier haben sich die Eliten rausgeholt, junge Männer, junge, noch formbare Männer haben die rausgeholt, die haben alle Bildung bekommen, alles was ging. Wir hatten das auch bei unseren Gefährten aus Juda gehört, die haben neue Namen bekommen, Namen, die mit den Gottheiten der Babylonier zu tun hatten, die wurden entwurzelt, die wurden ihrer ganzen Identität beraubt, die sollten jetzt Elite in Babylon sein. Und wer sich in Babylon, sage ich mal, unauffällig verhalten hat, wer mitgeschwommen ist, der konnte richtig was erreichen, der konnte da absolut Karriere machen. Ja. Das war viel mit Politik und Intrigen, wir hatten das schon gesehen, als die Räte den Traum kundtun sollten. Es gab da verschiedene Parteien, Interessengemeinschaften. Man kann sich so ein bisschen vorstellen, wie so ja, Lobbyisten, die alle geschaut haben, dass sie gut wegkommen. Und ich denke schon, dass der König Nebukadnezar die Idee hatte, die müssen mal wieder ein bisschen gleichgeschalten werden. Denen muss mal wieder klar werden, wer ich eigentlich bin und wer meine Götter sind. Die sollen kommen, die sollen alle mich anbeten, was ich gemacht habe, das Werk meiner Hände, dieses goldene Bild und meine Götter. Der Mann hat sich einfach unglaublich wichtig genommen. Ja. Er bekommt vorher gesagt, dass er die Macht nur von Gott bekommen hat, dass dieser ganze Ablauf der Weltreiche in Gottes Hand ist, dass Gott die Hand darüber hat. Aber wie es so ist, bei Menschen, die Macht bekommen, und das ist heute noch genauso zu beobachten, das können wir sogar bei uns selbst beobachten, wer Macht bekommt, der neigt dazu, sich selbst zu überheben. Der neigt dazu, dass er dafür auch Anerkennung will, dass er dafür ja, ein Stück weit sogar angebetet werden will. Auch wenn es jetzt vielleicht nicht heißt, dass jetzt alle in den Dreck fallen müssen oder niederfallen müssen, aber wir wollen schon geehrt werden für das, was wir in unseren Augen erreicht haben. Und dabei hatte der König schon die Erkenntnis bekommen, dass seine Macht ihm von Gott geschenkt war. Aber wir werden das auch in späteren Kapiteln noch lesen. Gott war mit Nebukadnezar noch lange nicht fertig. Nebukadnezar hat viele, viele Dämpfer gebraucht, um irgendwann mal später in seinem Leben deutlich weiter zu stehen als hier. Was ist jetzt für uns wichtig? Wir stellen uns also vor, jetzt stehen da diese ganzen Führungskräfte und unter ihnen sind die drei Gefährten. Wir lesen im ganzen Kapitel nichts von Daniel. Daniel scheint da nicht da gewesen zu sein. Es gibt keinen einzigen Hinweis, dass Daniel mit dort war, an dieser Stelle. Vielleicht ist der letzte Vers aus Kapitel 2 da ein Hinweis, dass Daniel am Hof des Königs geblieben ist. Es spricht nichts dafür, dass Daniel hier mit dabei war. Ich gehe davon aus, er war nicht mal anwesend. Und jetzt sind diese drei Gefährten, diese drei jüdischen Männer, die auch jetzt ja mit der Verwaltung der Provinz Babel beauftragt waren, und auf einmal sind die da in eine Situation geraten, die war so nicht abzusehen, ja. Jetzt stehen die vor dem Bild und jetzt fallen alle nieder. Was machst du da, ja? Und jetzt ist ja wichtig, wie gehen diese drei damit um? Das ist das Wichtige für uns und das ist auch das, was für uns wichtig ist. Wir hatten schon mal gesehen, was ist das Thema dieses Buches? Das Thema des Buches Daniel ist eigentlich, zumindest mal in dem historischen Teil, wie kann man sich in einer feindlichen Umgebung, wie kann man da ein gutes Leben führen? Wie kann man ein aufrichtiges Leben führen? Sagen wir, Survival in Babylon. Und wir sehen auch hier, es geht nicht darum, das werden wir nachher noch lesen, dass ich jetzt, dass Survival heißt, irgendwie körperlich überleben. Das ist nicht der Punkt. Es geht um ein geistliches Survival. Es geht darum, wie kann ich mich in dieser feindlichen Umgebung, wie kann ich da sauber bleiben? Und wir wissen es, was die 10 Gebote dazu sagen. Was sollen wir mit Bildern machen oder was sollen wir nicht mit ihnen machen? Ich will es nochmal lesen. Und den Text kannten die ganz sicher, die Gefährten. 2. Mose 20, da sagt Gott mehr als deutlich, was hier geht und was nicht geht. 2. Mose 20, Vers 4 steht, du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen. Weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern, noch was unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Ja, Gott ist eifersüchtig. Erstaunlich, oder? Das ist ein sehr negativ besetztes Wort manchmal bei uns. Aber Gott ist eifersüchtig. Er möchte nichts abgeben. Wir sollen nur ihn anbeten und nichts und niemanden anderes. Kein Bild, kein Standbild. Und das ist auch der Grund, warum ich sage, wir könnten jetzt darüber diskutieren, was das für ein Bild war, aber es tut überhaupt nichts zur Sache. Es ist völlig egal. Egal, was das für ein Bild war. Und selbst wenn der damit Gott nachstellen wollte, wäre es nicht richtig gewesen, dieses Bild anzubeten. Aber wir sehen im Text, das war überhaupt nicht sein Anliegen, Gott damit darzustellen. Er wollte sich selbst und seine Götter groß machen. Jetzt stellt euch diese Situation nur mal vor. Jetzt fallen da alle davor nieder. Was würden wir tun? Was würdest du tun in dieser Situation? Wir wollen lesen, was die Gefährten machen. Ich lese weiter ab Vers 8, Daniel 3 ab Vers 8. Denn im ersten Moment sieht es so aus, als wären tatsächlich alle niedergefallen in Vers 7. Wir sehen aber jetzt, es ist nicht so. Deswegen traten zur selben Stunde etliche chaldäische Männer herzu und verklagten die Juden. Sie ergriffen das Wort und sprachen zum König Nebukadnezar: O König, mögest du ewig leben. Du hast, o König, Befehl gegeben, dass jedermann, der den Klang der Hörner, Flöten, Zithern, Lauten, Harfen und Sackpfeifen und aller Arten von Musik hört, niederfallen und das goldene Bild anbeten soll. Wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Nun sind da jüdische Männer, die du über die Verwaltung der Provinz Babel bestellt hast, Schadrach, Meschach und Abednego. Diese Männer, o König, achten nicht auf dich, dienen deinen Göttern nicht und beten das goldene Bild nicht an, das du aufgestellt hast. Hier sehen wir also, es waren doch nicht alle, die sich niedergebeugt haben. Aber anscheinend ist es gar nicht gleich aufgefallen, denn es braucht erst ein paar, ja, Petzen, sage ich mal. Ein paar, die das beobachtet haben und die das unbedingt, denen das im Herzen anliegen war, das muss der König erfahren, dass dann sich nicht alle niedergebeugt haben. Und wer war das? Das waren die Chaldäer. Und die Chaldäer, die haben wir noch aus Kapitel 2 in Erinnerung. Die hatten da ein ganz persönliches Anliegen, die Juden in den Dreck zu reiten. Die hatten da noch eine Rechnung offen. Denn Daniel hatte sie ganz schön bloßgestellt vor dem König. Wer sich noch daran erinnert, das war so, dass die alle versucht haben, Zeit rauszuhandeln, dass die gesagt haben, ja, dein Traum, das kann gar keiner dir den Traum jetzt sagen. Und dann kam der Daniel und der hat ja nicht, sag ich mal, auch ein bisschen auf den Putz gehauen und hat gesagt, du König, du hast die Falschen gefragt, die können dir das alle gar nicht sagen, das kann keiner deiner Ratgeber, was du forderst. Und dann kam dieser junge jüdische Mann und hat gesagt, was die nicht sagen konnten. Und natürlich hatten die da noch eine Rechnung offen. Die hatten auf einmal ein paar jüdische junge Männer vor die Nase gesetzt bekommen, vielleicht teilweise, in der Verwaltung der Provinz Babel. Und ihr könnt euch sicher sein, dass das dafür gesorgt hat, dass die nicht gerade viele Freunde hatten. Es ging da viel um Karriere und um Aufstieg. Und die hatten einen sehr schnellen Aufstieg hingelegt. Und das macht auch Feinde. Und die Feinde, die haben nur drauf gewartet, auf den Moment der Rache. Und hier war der anscheinend gekommen. Und ihr seht auch, wie sie sich ja schon fast einschleimen, wie sie immer wieder sagen, du mögest ewig leben und du, o großer König, hast und du hast dies und du hast jenes. Mit dem eigentlichen Ziel, wir wollen die brennend sehen. Die müssen in diesen Feuerofen. Und der Nebukadnezar springt auch darauf an. Ich lese weiter, Vers 13. Da befahl Nebukadnezar mit grimmigem Zorn, dass man Schadrach, Meschach und Abednego kommen lasse. Sogleich wurden jene Männer vor den König gebracht. Nebukadnezar ergriff das Wort und sprach zu ihnen: Schadrach, Meschach und Abednego, geschieht es vorsätzlich, dass ihr meinen Göttern nicht dient und das goldene Bild nicht anbetet, das ich habe aufrichten lassen? Nun, wenn ihr bereit seid, sobald ihr den Klang der Hörner, Flöten, Zithern, Lauten, Harfen und Sackpfeifen und aller Arten von Musik hören werdet, niederzufallen und das Bild anzubeten, das ich gemacht habe, dann ist es gut. Wenn ihr aber nicht anbetet, so sollt ihr augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Und wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten könnte? Schadrach, Meschach und Abednego antworteten und sprachen zum König: Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir darauf ein Wort zu erwidern. Wenn es so sein soll, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen erretten. Und er wird uns bestimmt aus deiner Hand erretten, o König. Auch wenn es nicht so sein soll, so wisse, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast. Da wurde Nebukadnezar voll Wut und das Aussehen seines Angesichts veränderte sich gegen Schadrach, Meschach und Abednego. Dann redete er und gab den Befehl, man solle den Ofen 7-mal heißer machen, als man es sonst zu tun pflegte. Und den stärksten Männern in seinem Heer befahl er, Schadrach, Meschach und Abednego zu binden und sie in den glühenden Feuerofen zu werfen. Da wurden diese Männer gebunden und in ihren Mänteln, Beinkleidern und samt ihren Turbanen und ihren Gewändern in den glühenden Feuerofen geworfen. Weil nun der Befehl des Königs dringend und der Ofen übermäßig geheizt war, so tötete die Feuerflamme jene Männer, die Schadrach, Meschach und Abednego hinauftrugen. Diese drei Männer aber, Schadrach, Meschach und Abednego, fielen gebunden in den glühenden Feuerofen. Wir sehen also die Reaktion des Königs und die Situation eskaliert Schritt für Schritt immer mehr. Zwar hatte der Nebukadnezar glühenden Zorn, aber wir sehen, dass er ihnen schon noch eine Chance gegeben hat. Das war noch nicht gleich alles verloren. Die hätten ihren Fehler in seinen Augen oder das Missverständnis, worauf er noch gehofft hat, das hätten sie wieder gut machen können. Er hat sie gefragt, ist das vorsätzlich passiert oder war das aus Versehen? Die hatten also nochmal die Chance zurückzurudern. Die hatten nochmal die Chance, nicht den geraden Weg zu gehen. Die Chance haben sie nochmal bekommen. Wenn wir die Vorwürfe anschauen, die er ihnen bringt, dann sehen wir auch nochmal ein Stück weit seine Intention bei dem Bild. Wenn ihr das lest, dann sagt er, geschieht es vorsätzlich, dass ihr meinen Göttern nicht dient und das goldene Bild nicht anbetet, das ich habe aufrichten lassen. Es war so sehr wohl so ein Zwischending zwischen meine Götter und mich anbeten, weil ich habe ja das Bild gemacht. Es geht also um beides. Das hat er, glaube ich, gar nicht getrennt. Das war ein Kult, den er um sich selbst und seine Götter gemacht hat. Er gibt ihnen also die Chance. Er sagt, ja, vielleicht war das ja aus Versehen, ihr habt es nicht richtig gehört oder was weiß ich, oder das war so ein Fehler, ihr könnt es noch gut machen. Und die Antwort, die ist knallhart, die sie ihm bringen. Ja. Die Antwort ist knallhart, sie sagen, wir haben es gar nicht nötig, dir ein Wort darauf zu erwidern. Und da denkt man, oh, das ist aber ja schon, das ist sehr frech, das ist sehr respektlos vielleicht sogar. Aber ich glaube nicht, dass das frech und respektlos gemeint ist. Wenn wir uns den Satz vorher anschauen, den Nebukadnezar bringt, dann ist das der absolute Tiefpunkt in diesem Text. Das ist der absolute Tiefpunkt, wo er sagt, und wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten könnte? Was sagt es über diesen Mann aus? Wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten könnte? Damit erhebt der Mann sich ja selbst über jeden Gott, über seine eigenen, über ihren Gott, über jeden Gott, den es gibt. Er sagt, wer soll denn der Gott sein, der euch aus meiner Hand rettet? Der Nebukadnezar hatte absolute Allmachtsfantasien. Der hat gedacht, er steht sogar über Gott. So tief war dieser Mann gefallen von dem, was er am Ende von Kapitel 2 gesagt hat. Das war in dieser Zeit mit ihm passiert. Er war tatsächlich der Meinung, dass es keinen Gott geben kann, der aus seiner Hand erretten kann. Beziehungsweise stellt er zumindest sehr, sehr frech die Frage dazu. Aber sie sagen, wir haben es nicht nötig, dir zu antworten. Und sie sagen ihm auch, warum das so ist. Sie sagen, unser Gott kann uns sehr wohl erretten und das wissen wir. Er kann das tun und wir glauben daran, dass er das tun kann. Aber sie gehen sogar noch weiter. Sie sagen, selbst wenn es nicht so sein sollte, selbst wenn er uns nicht errettet, werden wir dein Bild nicht anbeten. Dann soll es so sein, dann will er uns nicht erretten. Sie sagen, unser Gott kann uns erretten als Zeugnis und wir glauben, dass er es tut. Aber wenn es nicht so ist, dann nehmen sie ihm sogar den Zahn, dass sie sagen, sie wollen ihm den Zahn ziehen, dass er dann sagt, okay, ich bin stärker als dieser Gott, weil die sind ja trotzdem jetzt gestorben und verbrannt. Nichts ist passiert. Aber auch das sagen sie ihm, das ist nicht so. Unser Gott kann das tun, wir glauben, er wird es tun, aber er muss es nicht tun und wir werden trotzdem nicht anbeten. Es hat nichts damit zu tun, was du mit uns vorhast. Was zeigt es? Ihre Gottesfurcht ist viel größer als ihre Menschenfurcht. Und das ist für mich die wichtigste Aussage hier in diesem Text. Was ist wichtiger, Gottesfurcht oder Menschenfurcht, wenn du sauber durch dein Leben gehen willst? Das ist der Bogen zu uns. Das ist die Situation, in der wir auch oft stehen, im Großen und im Kleinen. Das ist eine Situation, auf der wir in der Arbeit stehen, auf der wir vielleicht stehen, denn besonders auch wie hier, wenn wir vielleicht Karriere machen wollen. Es kommen immer wieder Stellen, wo wir wissen, was wir eigentlich zu tun haben. wo wir die Bibel lesen und erkennen, hier kann ich nicht mitgehen. Egal was für Gruppenzwang ist, egal vor wem ich deswegen antanzen muss, ich kann hier nicht mitmachen. Und dann sind wir an der Position, wo sich die Frage stellt, Gottesfurcht oder Menschenfurcht? Was beeinflusst mein Tun, was beeinflusst dein Tun? Was ist die wichtigere Furcht? Und wir hatten das heute früh, der Michael hat schon Psalm 27 vorgelesen, wo drin steht, vor wem soll ich mich denn fürchten? Vor wem soll ich mich fürchten, wenn ich weiß, wie groß mein Gott ist? Und es lässt sich so leicht lesen, aber ich sage euch, das war nicht leicht, was die gemacht haben. Stellt euch nur vor, dass alle um euch herum vor ein Bild auf die Knie gehen. Alle machen mit. Wir lesen, nur drei haben nicht mitgemacht. Das ist schon bitter, gegen diesen Gruppenzwang vorzugehen. Aber dann mussten sie auch noch vor diesem allmächtigen Sonnenkönig antanzen. Das ist ja nochmal eine ganz andere Liga. Das vorher geht vielleicht noch durch, vielleicht ist es doch keinem aufgefallen, vielleicht hat es doch keiner gemerkt. Aber dann werden sie ganz gezielt gefragt und die wussten, was ihnen droht. Ja, der König Nebukadnezar, der hat keinen langen Prozess gemacht. Im Kapitel vorher wollte der alle Weisen in Babylon umbringen lassen, weil ihm keiner seinen Traum sagen konnte. Was für ein Größenwahnsinn. Wer soll denn einen Traum sagen, den er gar nicht gekannt hat? Sie wussten, der Mann macht ernst und der Mann ist sehr jähzornig und es hat sie nicht gestört. Und das ist dieser Punkt, wo dieser Text einerseits diesen historischen Zusammenhang hat, wo er aber auch für uns gilt. Es gibt eine Typologie, eine Ähnlichkeit der Ereignisse zwischen dem, was diese Männer erleben und was wir in unserem täglichen Leben erleben. Und ich habe das schon mal gesagt, wie ähnlich Babylon unserer Zeit ist. In Babylon konntest du super mitschwimmen, ich habe es eben schon gesagt. Wenn du einfach nur mitgemacht hast, wenn du dich nicht gewehrt hast, wenn du ein toter Fisch warst, dann konntest du dort sogar Karriere machen. Wenn du immer mal einen Kompromiss eingegangen bist, wenn du immer mal nicht ganz den geraden Weg gegangen bist, dann hat es deiner Karriere geholfen. Ja? Und die Männer, die hatten schon Karriere gemacht, da stand wirklich was auf dem Spiel, da konnte man sich vielleicht sogar schönreden, da konnte man sagen, ja, wir sind ja jetzt Verwalter der Provinz Babel, das können wir doch nicht aufs Spiel setzen, wir können ja da so gute Dinge beeinflussen. Aber die sagen, nein, egal was du machst, egal, ob was du uns androhst, wir haben es nicht nötig, dir zu antworten. Wir werden deinem Bild nicht dienen. Wir werden uns nicht beugen. Wir werden nicht deine Götter anbeten. Die haben das ernst gemeint. Und vergesst nicht, das waren immer noch sehr junge Männer. Die hatten wirklich noch ihr ganzes Leben eigentlich vor sich, aber es war ihnen egal. Das ist der Moment, wo sie Gott mehr gehorchten als den Menschen. Und wir sehen, wie ihre Herausforderungen immer größer wurden. Ging es am Anfang noch um Essen und Trinken, um vielleicht Reinhalten in ganz kleinen Dingen bei ihrer Ausbildung, ist das jetzt hier schon, das ist eine ganz andere Liga. Hier geht es um Leben und Tod, hier geht es um alles. Aber sie ziehen die Sache durch. Und der König lässt den Ofen also in seinem Zorn noch viel stärker anheizen, 7-mal stärker als sonst steht da. Ob das jetzt genau 7-mal so viel Brennmaterial war oder was, weiß ich. Ich glaube, darum geht es nicht. Es soll zeigen, der ist völlig ausgeflippt, der hat das da anheizen lassen, was nur ging. Und die wurden also gefesselt und da reingeworfen von den stärksten Männern seines Heeres. Und wir lesen, die sind gestorben, die Männer, die reingeworfen haben. Aber überlegt euch, was die für einen Schiss gehabt haben müssen vor dem Nebukadnezar, ich sage das mal so, die haben die Männer trotzdem reingeworfen, die haben sich nicht mal dem Befehl widersetzt, woran sie gestorben sind, solche Angst hatten die vor dem König. Überlegt euch, was das für ein Mann gewesen ist. Wahrscheinlich hatten die Angst, dass es sonst noch schlimmer kommt, aber die sind gestorben beim Reinwerfen. Dem Nebukadnezar war es total egal, dass er die stärksten Männer seines Heeres dabei verloren hat. Der wollte seinen Zorn befriedigt haben, der wollte dass alle sehen, wie groß er ist. Aber das ist nicht das Ende. Das ist nicht das Ende dieser Begebenheit. Es geht weiter. Und ich möchte nochmal lesen die letzten Verse bis zum Ende, ab Vers 24. Da erschrak der König Nebukadnezar und stand rasch auf. Also die waren jetzt im Feuerofen, die waren da reingeworfen worden, die drei. Er redete und sprach zu seinen Räten. Haben wir nicht drei Männer gebunden, ins Feuer geworfen? Sie erwiderten und sprachen zu dem König, gewiss, o König. Er antwortete und sprach: Siehe, ich sehe vier Männer mitten im Feuer frei umherwandeln, und es ist keine Verletzung an ihnen. Und die Gestalt des vierten gleicht einem Sohn der Götter. Darauf trat Nebukadnezar vor die Öffnung des glühenden Feuerofens, begann und sprach: Schadrach, Meschach und Abednego, ihr Knechte Gottes des Allerhöchsten, tretet heraus und kommt her. Da kamen Schadrach, Meschach und Abednego aus dem Feuer hervor. Darauf versammelten sich die Satrapen, Vorsteher, Statthalter samt den Räten des Königs. Sie schauten diese Männer an, über deren Leiber das Feuer keine Gewalt gehabt hatte. Ihre Haupthaare waren nicht versengt und ihre Kleider waren unverändert. Man bemerkte nicht einmal einen Brandgeruch an ihnen. Da ergriff Nebukadnezar das Wort und sprach: Gepriesen sei der Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos, der seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet hat, die auf ihn vertrauten und das Gebot des Königs übertraten und ihre Leiber hingaben, weil sie keinen anderen Gott verehren und anbeten wollten als ihren Gott allein. Und von mir wird eine Verordnung erlassen, dass wer immer unter allen Völkern, Völkerschaften und Sprachen vor dem Gott Schadrachs und Meschachs und Abednegos leichtfertig spricht, in Stücke zerhauen und sein Haus zu einem Misthaufen gemacht werden soll, weil es keinen anderen Gott gibt, der so erretten kann wie dieser. Daraufhin machte der König Schadrach, Meschach und Abednego groß in der Provinz Babel. Das ist also passiert. Und der König wird jetzt Zeuge eines unglaublichen Wunders. Eines Wunders, das man auch nicht wegreden kann. Da kann man sich die schönste Geschichte der Bibelkritik ausdenken. Wenn die sterben, die die Opfer reinwerfen, dann gibt es keinen Grund, warum die Opfer überleben sollten. Und die haben ja nicht nur irgendwie überlebt. Ja. Wenn wir das lesen, dann ist als erstes der Schreck da. Jetzt sterben diese kräftigsten Männer des Heeres. Und dann lesen wir, dass gebundene Leute in das Feuer reingeworfen wurden und auf einmal laufen die da rum. Die sind ja, da steht drinnen, die wandelten im Feuer frei umher. Also die Fesseln waren weg. Aber ansonsten ist einfach gar nichts passiert. Die sind unverletzt da drinnen rumgelaufen. Und es waren auch nicht mehr nur drei, es waren auf einmal vier. Und die vierte Person, über die erfahren wir eigentlich sehr wenig. Wir sehen nur, es ist eine vierte da und die wird zweimal kurz genannt. Der König Nebukadnezar sagt einmal, die Gestalt des vierten gleicht einem Sohn der Götter, in Vers 25. Und in Vers 28 nennt er es einen Engel. Das ist das Einzige, was wir über diese vierte Person erfahren. Die vierte Person ist auch nicht mehr da, als die nachher aus dem Feuer kommt, sondern die ist nur in dem Feuer mit dabei gewesen. Und es muss eine übernatürliche Person gewesen sein. Das muss man irgendwie gesehen haben. Aber auch hier ist es wieder unklar. Wir wissen nicht, woran hat man das gesehen, dass das übernatürlich war? Wie kam er darauf, dass es ein Sohn der Götter war? Wie kam er darauf, dass es vielleicht ein Engel war? Fakt ist, er hat gemerkt, das ist kein normaler Mensch. Das ist etwas Übernatürliches. Und irgendwie hat er wahrscheinlich sogar in Frage gestellt, dass er irgendwie selber was mit den Augen hat oder dass ihm irgendwie jetzt seine Wahrnehmung einen Streich spielt, weil er kann das gar nicht glauben, was er sieht. Er vergewissert sich sogar und fragt seine Räte: Seht ihr das auch, was ich sehe? Seht ihr das, dass da noch jemand ist, der wie ein Sohn der Götter aussieht? Und den passiert einfach nichts. Wer könnte diese Person sein? Wer könnte die Person sein? Ja. Wer das da tatsächlich war, ich will es nicht, ich kann es nicht genau sagen. Ja? War es ein Engel? War es vielleicht sogar Jesus in seiner menschlichen Darstellung? Wir haben im Buch Gideon schon mal gesehen, dass das sehr wahrscheinlich Jesus war, der Gideon erschienen war, als er ihm geopfert hatte damals. Es gibt Erscheinungen von Jesus im Alten Testament. Wir wissen es an der Stelle nicht. Wenn wir uns aber wieder anschauen, was sagt uns das, was zeigt uns dieses Bild typologisch, was heißt das, wie rettet Gott, was passiert, dann sehen wir sehr wohl, das ist ja ein Gericht. Da werden diese reingeworfen, Feuer als das Gericht. Und ihnen passiert nichts. Und ihnen passiert nichts, weil da ein vierter Mann dabei ist, ein Beistand. Da ist eine göttliche Person mit dabei und die rettet diese drei Gefährten. Und die wandeln da an dem Feuer umher und es passiert ihnen nichts. Keine Verletzung. Und der Nebukadnezar geht dann an den Ofen. Ich denke, sehr nah ist er nicht rangekommen. Und sagt zu denen, die sollen wieder rauskommen. Zu dem Ofen muss man sagen, das wird irgendwas gewesen sein, wo die Öffnung eher oben war. Man sieht, da steht in Vers 21, dass die in den Ofen geworfen werden sollten und die wurden hochgetragen, also von oben irgendwo reingeworfen. Der Ofen hatte eine Öffnung. Man hat auch solche Öfen gefunden, wie die damit gearbeitet haben. Das ist natürlich auch dafür da, dass es eine Kaminwirkung gibt, dass irgendwo Luft angesaugt wird, dass das besonders heiß wird. Und das waren wohl gemauerte Kamine wahrscheinlich. Nicht sowas, wie wir uns vorstellen. Es war sicherlich nicht mit einer Glasscheibe und so ein kleiner Ofen irgendwo in der Ecke. Sowas gab es natürlich zu der Zeit nicht. Ja. Irgendwie sind sie da auch wieder rausgekommen, aber auch das tut jetzt nichts zur Sache. Es war auf jeden Fall eine unerträgliche Hitze. Und gerade durch dieses Loch nach oben wurde man normalerweise halt einfach auf das Brennmaterial mit draufgeworfen und war sofort verbrannt. Es ist aber nicht passiert. Und die drei, die waren auch keine Stuntmen, die sich irgendwie die Klamotten nass gemacht haben und dann da irgendwie das geschafft haben, da nicht verbrannt zu werden. Die hatten keine Tricks auf Lager oder irgendwas. Das ist ein Wunder. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Das ist ein Wunder. Und das Wunder, das sieht man sogar daran, es war ihre Kleidung war nicht verbrannt, ihre Haare waren nicht verbrannt. Und wer schon mal neben dem Feuer stand, die haben noch nicht mal nach Feuer gerochen. Und jeder, der schon mal neben dem Feuer stand, der weiß, neben dem Feuer stehen und nicht danach riechen, das geht absolut nicht. Ja? Aber die haben noch nicht einmal nach Feuer gerochen. Es war kein Brandgeruch an ihnen. So sieht die Rettung Gottes aus. Die Rettung Gottes heißt, das Gericht kann dir gar nichts. Gar nichts. Es ist kein Brandgeruch, es ist dir nichts passiert, es ist nichts versenkt, es ist nichts passiert. Klar ging es hier jetzt im ersten Moment um diese körperliche Errettung, darum, dass sie nicht verbrannt sind, um dieses Zeugnis vor Nebukadnezar. Aber Gott will auch dich erretten, ohne dass dir beim Gericht mal auch nur ein Haar versenkt wird. Gott will Menschen erretten. Und ich habe darüber gestaunt, wer eigentlich diese ganze Errettung am besten zusammenfasst, denn es ist der Nebukadnezar selber. Ich will den Vers nochmal lesen, wie Nebukadnezar nachher zusammenfasst, was er gesehen hat mit seinen Reden. Denn der versammelt dann wieder alle und dann inspizieren die und sagen, das kann nicht wahr sein, was wir hier sehen. Ja? Und dann sagt er in Vers 28 eine wunderbare Zusammenfassung, was hier passiert ist. Da ergriff Nebukadnezar das Wort und sprach, gepriesen sei der Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos, der seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet hat, die auf ihn vertrauten und das Gebot des Königs übertraten und ihre Leiber hingaben, weil sie keinen anderen Gott verehren und anbeten wollten, als ihren Gott allein. Das ist Evangelium, dieser Vers. Ja. Gott sendet seinen Engel, in diesem Fall seinen Engel, und errettet seine Knechte, er errettet die auf ihn vertrauen, er errettet die ihre Leiber sogar hingegeben haben, um keinen anderen Gott zu verehren und keinen anderen Gott anzubeten. Selbst das Alte Testament gibt immer wieder Hinweise auf das, was Jesus nachher für uns getan hat. Und hier ist so ein Hinweis, hier ist was passiert, hier gab es eine Errettung. Wir lesen, es ging nicht darum, dass die körperlich errettet worden waren. Gott hätte auch, das wäre ja auch weitergegangen, wenn Gott sie nicht errettet hat. Das haben sie sogar selbst gesagt. Gott wollte hier dieses Zeugnis vor Nebukadnezar geben, dass er eben ein Gott ist, der erretten kann aus seiner Hand. Dass Nebukadnezar nicht recht hatte, als er diesen Satz gesagt hat, wer ist der Gott, der aus meiner Hand erretten will. Aber für uns, was hat es für uns zu sagen? Und das sollten wir uns ja bei jedem Text fragen. Und auch das Alte Testament würde es nicht geben, wenn es uns nichts zu sagen hätte. Auch für uns heißt es, vertrauen wir auf Gott, beten wir niemand anderes an, halten wir uns rein, geben wir nur ihm die Ehre. Und Gott wird uns erretten und es wird uns nichts passieren. Und selbst wenn uns körperlich was passiert, was diese Gefährten gesagt haben, es gibt unseren geistlichen Menschen und der ist viel wichtiger, dass dem nichts passiert. Und diesem geistlichen Menschen, unserem geistlichen Menschen kann kein Herrscher dieser Welt irgendwas antun. Ja? Den hält Gott, der ist in Gottes Hand. Und egal, was uns passiert, was wir vielleicht an schlechten Konsequenzen haben, wenn wir treu sind, wo wir Nachteile haben, wo es uns vielleicht auch mal kurz nicht gut geht, es gibt wichtigere Dinge. Die Gottesfurcht ist viel wichtiger als alle diese kurzfristigen Konsequenzen. Und damit habe ich genug zu kämpfen, das kann ich euch sagen. Wie oft gewinnt die Menschenfurcht bei mir im Leben? Wie oft gewinnt sie vielleicht bei dir im Leben? Wie oft denkt man nur an das, was jetzt passiert, wenn ich jetzt Zeugnis gebe, wenn ich jetzt nicht mitmache, wenn ich doch schwach werde, wenn ich doch faule Kompromisse finde? Wie besser könnte es mir da vielleicht kurzfristig gehen? Aber diese Männer hier sind uns ein Vorbild da drin, was es bedeutet, treu zu bleiben, was es bedeutet, ganz treu zu bleiben, egal was für Konsequenzen kommen. Glaubt ihr, sie hätten dieses Wunder erlebt, wenn sie irgendwie einen faulen Kompromiss gefunden hätten, wenn sie gesagt hätten, wie vielleicht der Naaman, na geht's vielleicht nicht doch noch, wenn ich doch im Tempel so, wenn ich mich vielleicht doch niedergebeugt hätte, aber eigentlich im Herzen hätte ich es gar nicht gewollt. Wenn sie vielleicht doch gesagt hätten, naja, das fällt halt nicht auf, ich beuge mich jetzt vor dem Standbild nieder, aber ich weiß ja innerlich, ist das nicht so. Das wären sicherlich erstmal Wege des geringeren Widerstandes gewesen. Es hätte Möglichkeiten gegeben, irgendwelche faulen Kompromisse zu machen. Aber sie tun das nicht. Und eigentlich hat der Nebukadnezar sogar ja, in dem, was er danach sagt, hätte er sein eigenes Urteil noch gefällt, weil was er jetzt sagt, dass er jetzt eine Verordnung erlässt, in Vers 29, dass jeder, der leichtfertig über den Gott der drei spricht, in Stücke gehauen und sein Haus zu einem Misthaufen gemacht werden soll, das war ja genau das, was er gesagt hatte. Er hat ja gesagt, wer ist der Gott, der aus meiner Hand erretten kann? Und jetzt ist er aber wieder der Meinung, und da sehen wir wieder, er versteht nur bruchstückhaft, jetzt ist er der Meinung, er muss dafür Recht und Ordnung sorgen. Er hat eben erlebt, wie Gott eingreift und dass Gott sich nicht lästern lässt, und jetzt ist er aber der Meinung, er selbst müsste Gott da ein Stück weit irgendwie unter die Arme greifen oder sowas. Und er selbst müsste dafür sorgen, dass jemand, der über Gott lästert, dass da seine Bestrafung kommt. Das war anscheinend seine Lieblingsbestrafung, weil die hat er ja schon mal genannt. In Stücke hauen und das Haus zu einem Misthaufen machen, das haben wir schon mal gelesen. Das war seine Bestrafung. Warum sollte er das tun? Und noch etwas ist daran bedenklich. Er spricht immer nur von einem Gott unter vielen, wenn er von Gott spricht, bis jetzt. Es ist nie so, dass er diesen Alleinstellungsanspruch Gottes erkannt hat. Er will ihn immer mit integrieren in seine vielen Götter, irgendwo auch mit dazunehmen. Er sagt auch, ja, das ist der Gott der Götter, aber der ganze Rest blieb immer mit dabei. Der hat versucht, den auch noch mit dazuzunehmen irgendwo. Und das funktioniert nicht. Das funktioniert mit Gott niemals. Und auch hier, er sagt, die sind treu und beten keinen anderen Gott an, aber seine Strafe gilt nur, wenn man den lästert. Und er will ihn nur ergänzen in seine Gottheiten. Es gibt keinen Gott, der so erretten kann wie dieser. Das stimmt. Aber es gibt überhaupt keinen anderen Gott, der erretten kann. Das ist nochmal eine ganz andere Liga, als nur ein, der nicht, es gibt keinen, der so erretten kann wie dieser. Das Problem ist, dass alle anderen gar nicht erretten können. Dass die tot sind. Dass dann nie was damit passieren wird. Wenn wir diesen Text lesen, dann, das ist wieder so, es ist die absolute Eskalation, wo wir dann manchmal denken, ja, die hatten es, ja, wenn es um Tod oder Leben geht, vielleicht geht es bei dir nicht um Tod oder Leben. Ja, das ist vielleicht, das ist wieder die extreme Form und dann sieht man die und die ziehen die Sache von Anfang bis Ende durch und dann denken wir vielleicht oft, ja, davon bin ich so weit entfernt. Aber wie ich es eben gesagt habe, das ist ja nur die Steigerung. Die haben nicht so angefangen. Gott, das war nicht das erste Mal, wo sie treu sein sollten. Die hatten klein angefangen. Die hatten erst mit dem Essen angefangen. Und wir alle sollten anfangen, im Kleinen treu zu bleiben. Bleibt im Kleinen treu und dann wird Gott euch die größeren Dinge zutrauen und wird sie mir zutrauen. Gott wird keinen von uns über die Maßen versuchen. Und wir sollten anfangen, erst einmal in den kleinen Dingen treu zu bleiben. Und das ist schon eine Riesenaufgabe. Ich sage nicht, geht jetzt raus und stellt euch gegen alle und was weiß ich was. Versucht, euer Leben treu zu leben, an der Stelle, wo Gott euch hingestellt hat. Und dann werdet ihr Gott erleben, so wie sie das auch erlebt haben. Das ist ja nicht das einzige Mal, dass sie Gott erlebt hatten. Gott steht zu denen, die ihm treu sind. Aber selbst wenn es nicht so ist, haben wir gelesen, auch dann bitte treu bleiben. Man könnte zu diesem Text noch viel mehr sagen. Es gibt ja jetzt einmal das, was auf uns zutrifft. Es gibt aber auch, dieser Text hat auch noch eine Komponente der Zukunft. Denn auch in der Offenbarung lesen wir davon, dass es noch einmal so ein Standbild geben wird, so ein Bild, was sich ein Herrscher macht. Wer das lesen möchte, kann das in Offenbarung 13 lesen. In Offenbarung 13 lesen wir davon, dass es noch mal einen sehr mächtigen Herrscher gibt, der ein Bild machen lässt. Das Bild, es wird sogar noch weitergehen, das Bild, das bekommt einen Geist, das kann sogar sprechen, da wird es große Wunder geben. Und wieder passiert dasselbe, wer sich nicht vor diesem Bild beugt, wer das Bild nicht anbetet, wird getötet werden. Das hat also auch nochmal, ist auch nochmal etwas für die Zukunft, was noch einmal passieren wird. Viele dieser Texte haben eine Bedeutung, eine historische, haben eine Bedeutung für uns. Und Daniel als Prophet, da geht es auch nochmal viel um die Zukunft. Das ist schon ein Bild davon, was vielleicht noch einmal passieren wird. Ich kann euch nur empfehlen, lest es euch mal durch. Die Parallelen zu diesem Text sind sehr erstaunlich. Offenbarung 13. Ich möchte das für heute nochmal zusammenfassen. Es gibt nichts, wofür wir uns schämen brauchen. Es gibt keinen Menschen, vor dem wir Angst haben brauchen. Unser Herr ist viel größer. Und ich möchte euch auch ermutigen, und mich selbst muss ich am allermeisten dazu ermutigen, wir müssen vor uns vor Augen halten, dass Gottesfurcht viel wichtiger ist als Menschenfurcht. Und dass wir dann auch in schwierigen Umständen treu bleiben können, wenn wir uns das immer wieder bewusst machen. Amen.